Herzlich willkommen zum MyPodcast, ein Föstalpine Medium für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Fans der Föstalpine und zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Durch MyPodcast begleitet sie Silvia Reim.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MyPodcast. In Episode 31 von MyPodcast widmen wir uns einem ganz speziellen Bereich des Föstalpine Konzerns, nämlich der Forschung im Bereich Wasserstoff. Stahl ist ja das Rückgrat unserer Industrie und wesentlicher Bestandteil unseres modernen Lebens, aber steht auch in puncto Klimaschutz etwas in der Kritik. Kann Wasserstoff das ändern und welche Rolle spielt er im Projekt Green Textile, dem Stufenplan der Föstalpine hin zu einer emissionsfreien Stahlerzeugung? Dem gehen wir heute nach. Und dazu begrüße ich vor dem Podcast-Mikrofon Diplom-Ingenieur Hubert Zajcek, Leiter der Steel Division und Vorstandsmitglied der Föstalpine AG. Ich begrüße Sie.
Hallo, grüß Gott. Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Zajcek, Sie sind Leiter der Steel Division in Linz und verantworten mit Green Textile eines der größten Innovations- und Zukunftsprojekte, die es da am Standort je gegeben hat. Wir haben ja über Green Textile schon wirklich mehrfach in MyPodcast gesprochen. Was macht denn Ihre Arbeit aus in dieser wirklich spannenden Zeit?
Ja, ist eine interessante Frage, weil es ist ja wirklich eine sehr interessante Zeit, alleine wenn ich betrachte die geopolitischen Verwerfungen, die wir sehen und parallel dazu natürlich der Green Deal oder Umsetzung der Dekarbonisierung in Europa und das ist verbunden auch mit der Tatsache, dass wir auch irgendwo wirtschaftlich erfolgreich sein wollen, was wir Gott sei Dank auch sind, und da ist es für uns natürlich sehr, sehr wesentlich, dass wir schon frühzeitig, jetzt nicht erst in den letzten 2-3 Jahren, einen Plan für die Dekarbonisierung uns überlegt haben. Sie haben ja gesagt, Sie haben mehrfach berichtet darüber. Mhm. Ich denke, den Zuhörerinnen ist auch bekannt, wie der aussieht. Und mir ist sehr wichtig, dass ich nicht nur ein sehr gutes Gefühl bei der Umsetzung habe, sondern dass wir wirklich da super auf Plan sind, also was jetzt die terminliche Umsetzung betrifft, aber auch von den Kosten, die budgetären Rahmenbedingungen halten wir ausgezeichnet ein. Es sind auch wichtige Meilensteine schon geschafft worden. Wir bauen ja hier mitten am bestehenden Werksgelände, haben wichtige Dinge wie die Förderbandbrücke schon errichtet oder ganz ein großer Meilenstein. Wir brauchen ja eine höhere Spannungsebene für die Versorgung des Ofens, dass wir 220 kV Anspeisung haben durch einen Mikrotunnel. Das machen wir auch schon toll. Und so freue ich mich und bin guter Dinge, dass wir tatsächlich dann im Februar 27 den Elektrolichtbogenofen in Betrieb setzen und damit bis 2030 eben bis zu 30% CO2 einsparen können. Auch schon bekannt, kann aber nicht oft genug erwähnt werden. Das ist das größte Klimaschutzprojekt, das es in Österreich gibt. Und in der Folge dann, der Plan sieht eben vor, auch einen zweiten Elektrolichtbogenofen hier am Standort, wieder eine Ablöse eines Hochofens bis zu 50% Einsparung. Und dann geht's in die fernere Zukunft auch, wo wir Net Zero in der Produktion werden wollen. Und da beschäftigen wir uns ja intensiv auch mit Forschungsprojekten. Hier sind wir noch etwas technologieoffen und da werden wir die Zeit nutzen, um hier herauszufinden und zu erforschen, was hier der richtige Weg sein kann.
Mhm. Sie haben da wirklich unglaubliche CO2-Einsparungszahlen genannt, die Sie da für uns jetzt wirklich aufbereitet haben. Und Sie haben auch ein Forschungsprojekt erwähnt. Warum hat denn Forschung bei der Föstalpine generell einen so hohen Stellenwert?
Ja, ich denke, das ist leicht erklärt. Das steht ganz oben in unserer Strategie, dass wir auch Quality Leader in the Green Transition sein wollen und auch müssen. Wir sind hier im Herzen Europas mit einem sehr anspruchsvollen Prozess, den wir hier betreiben, Stahlherstellung. Und da ist es notwendig, dass wir bei allen Dingen, die wir tun, sei es Prozesse, sei es auch Produkte, hier Weltklasse sind. Und da spielt die Forschung eine ganz, ganz wichtige Rolle, damit wir hier auch in der Lage sind, ganz vorne dabei zu sein, hier die richtigen USPs herauszuarbeiten, die richtigen Produkte zu entwickeln. Das ist überlebenswichtig. wichtig und das betreiben wir auch genau so. Das sieht man auch an den Zahlen, denke ich, dass wir in fast 80 Firmen im Konzern auch Forschungsabteilungen haben, dass wir beinahe 800 Forscherinnen beschäftigen und auch ein gar nicht kleines Budget von 240 Millionen Euro jährlich aufwenden, um hier gut voranzukommen.
Also was ich diesen Zahlen entnehme, ist, dass das Thema Forschung wirklich einen immens hohen Stellenwert hat in der Voestalpine. Und die Voestalpine ist ja wirklich eines der forschungsintensivsten Unternehmen in Österreich und eines der ambitioniertesten, und Sie haben es ja auch schon erwähnt, wenn es um die grüne Transformation geht. Warum ist denn das Thema Wasserstoff in diesem Zusammenhang so wichtig?
Ja, das ist am besten so erklärt, so traditionell die Stahlherstellung setzt auf Kohlenstoff als Reduktionsstoff, um aus Eisenerz eben Eisen zu machen. Mhm. Und da gibt's eigentlich nur ein anderes Element, das das auch kann, und das ist Wasserstoff. Mhm. Und bei Kohlenstoff, also im Kohlekoks, ist da Vorteil, das ist sehr gut entwickelt und erprobt. Der Nachteil ist aber, dass dabei, wenn der Kohlenstoff dem Eisenerz den Sauerstoff wegnimmt, entsteht eben CO2 und bei Wasserstoff entsteht dann H2O, also Wasser. Also der Riesenvorteil von Wasserstoff ist dann, dass es eine kohlenstoffemissionsfreie Technologie ist und das nennt man dann so Direct Avoidance vom Kohlenstoff und CO2 und dementsprechend ist das auch der angestrebte Zustand, dass wir hier eben über Wasserstoff diese Direktreduktion auch tatsächlich darstellen können.
Mhm. Vielleicht schauen wir uns das Thema Wasserstoff auch mal so prinzipiell an. Welche Rolle spielt denn der Wasserstoff prinzipiell in der Energiewende?
Ja, neben den für uns sehr, sehr wichtigen Tatbestand, dass Wasserstoff zur Reduktion, das ist ja keine thermische, sondern eine stoffliche Verwertung, ganz wichtig ist, gibt es natürlich andere Sektoren, wo Wasserstoff auch eine Rolle spielen kann und auch wird. So in manchen Bereichen der Mobilität, wenn es um Brennstoffzelle geht, wird Wasserstoff hier da und dort eine Rolle spielen. Wasserstoff ist auch ein gutes Medium, um hier elektrische Energie zu speichern, sprich über Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen, den zu speichern bei Überschuss und später bei Bedarf eben diesen Wasserstoff wieder zu verwenden für andere Anwendungen, für Wärme, für Industrieanwendungen, Substitution von Erdgas oder Ähnlichem.
Mhm. Es gibt also wirklich, Sie haben es jetzt ausgeführt, zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Wasserstoff. Was kann Wasserstoff nun wirklich leisten? Und vielleicht schauen wir auch das Umgekehrte uns an, nämlich was kann er denn nicht leisten?
Ja, mit Wasserstoff ist so eine Sache, rein chemisch habe ich das versucht zu erklären, was er technisch, technologisch kann. Aber natürlich, Wasserstoff sollte meiner Meinung nach dort verwendet werden, wo er auch am kostengünstigsten erzeugt werden kann. Und die Basis dafür ist erneuerbare Energie. Da wird es in Österreich in dem Ausmaß, wie es erforderlich ist, etwas schwierig werden. Ich will damit ansprechen, Wasserstoff ist derzeit genauso wenig wie elektrische erneuerbare Energie ausreichend vorhanden. Mhm. Es gibt noch keine Wasserstoffnetze. Wenn es die einmal geben sollte, ist erforderlich, dass der Wasserstoff auch zu wirtschaftlich vernünftigen Preisen verfügbar ist. Da gibt schon noch einige Hürden, die zu nehmen sind, um hier wirklich Wasserstoff im großen Stil einsetzen zu können. Mhm. Und ich würde schon annehmen, das wird schon noch die ein oder andere Dekade dauern, bis das eben soweit ist.
Also ein Zeitl kann es schon noch dauern.
Ja, absolut, ja.
Nun weiß man ja, dass Wasserstoff unter gewissen Umständen auch gefährlich sein kann. Wie kann man das denn beurteilen? Wie gefährlich ist Wasserstoff wirklich? Beziehungsweise auf was muss man denn achten, damit das nicht ist? Und vielleicht auch, da gibt es so ein bisschen immer so einen Mythos, ja, zum Thema Wasserstoff. Was ist also Mythos und was ist Realität? Und ich hänge gleich noch eine Frage an. Kann man damit wirklich klimaneutral Stahl erzeugen? Also zwei große Fragen.
Ja, die Gefährlichkeit, jetzt ist Wasserstoff sicher ein Element, mit dem man jetzt nicht im Hausgebrauch hantieren sollte. Mhm. Unter dem Titel Knallgas ist vielleicht bekannt, dass Wasserstoff sehr reaktionsfreudig ist und eben nicht ungefährlich ist. Mhm. Aber die gute Nachricht ist, wir in der Stahlindustrie sind es gewohnt, auch mit solchen Stoffen und Gasen zu hantieren. So sollte man vielleicht erwähnen, dass manche Gase, so wie Kokereigas, das bei der Erzeugung von Koks entsteht, ist überwiegend Wasserstoff oder Wasserstoffverbindungen. So wir sind es gewohnt, mit diesen gefährlichen Stoffen umzugehen. Da ist es erforderlich, dass man die Prozesse richtig führt, die richtigen Sensoren hat, die Sensorik richtig benutzt. Also wenn man weiß, wie das zu handeln ist, dann kann man das sehr, sehr gut auch in den Griff bekommen. Also gefährlich, ja, aber wir haben einige gefahrengeneigte Anlagen in unserer Produktion auch, die wir gut beherrschen. Und da gilt es auch wirklich, gute Prozesse zu haben und auch darauf zu schauen, dass man das richtig macht. So, die zweite Teil der Frage habe ich jetzt.
Kann man mit Wasserstoff tatsächlich klimaneutral Stahl erzeugen?
Ja, absolut. Also die große Überschrift ist von einem Kohlenstoff-Backbone auf einen, eigentlich auf einen elektrischen Backbone zu switchen, weil mit diesem Strom, und das ist jetzt dann die entscheidende Frage, erzeugt man über Aufspaltung vom Wasser, über Elektrolyse meistens den Wasserstoff. Und der limitierende Faktor ist nicht Wasser, aus dem man Wasserstoff macht, sondern erneuerbare Energie in Form von Strom. Also die Menge an Strom, die erforderlich ist, um den Wasserstoff in der erforderlichen Menge, wenn man sich eine gesamte Umstellung nicht nur der Stahlindustrie, sondern auch andere Industrien wie Zement oder ähnliche Industrien vorstellt, ist das so ein enormer Bedarf an Energie. Diese Möglichkeiten sehe ich in Mitteleuropa nicht ausreichend erneuerbare Energie zu haben, um den Wasserstoff erzeugen zu können. Wenn das gelingt, über Kooperationen auch Richtung Nordafrika, arabischer Raum, andere bevorzugte Gegenden der Welt und ausreichend grüne Energie vorhanden ist und ausreichend Wasserstoff produzieren kann, dann ist es nicht nur theoretisch, sondern praktisch möglich, dass man mit Wasserstoff die Dekarbonisierung, vor allem und speziell in der Stahlindustrie, auch tatsächlich durchführt.
Also ich fasse mal zusammen. Wasserstoff ist tatsächlich mehr als ein Trend. Er ist wirklich ein Werkzeug für die Zukunft. Genau das zeigt auch Ihr großes Projekt, nämlich HyForce Melt. Das ist ja Ihr großes Projekt. Was ist denn HyForce Melt? Vielleicht erklären wir das mal. Und was macht es denn weltweit so einzigartig?
HyForce Melt ist ein Projekt, das sich dann in dem Zeitraum, den ich vorher geschildert habe, nach 2035 abspielen wird, wenn ich das so nennen darf. Hier arbeiten wir ja noch technologieoffen an verschiedenen möglichen Varianten für den letzten Schritt der Dekarbonisierung. Und einer dieser möglichen Schritte ist HyForce Melt. Damit ist gemeint, das ist das größte Forschungsprojekt der Voestalpine ever mit 170 Millionen Euro an Gesamtkosten. Und auch das größte Forschungsprojekt zum Thema Klimaschutz in Österreich. Und hier geht es uns darum, zu demonstrieren, dass man mit Feinerzen auf Basis einer Direktreduktion einen Eisenschwamm erzeugen möchte, der dann von der Produktqualität auf Augenhöhe mit dem Roheisen des Hochofens liegt. Und wenn das gelingt, rein technisch-technologisch, da muss auch wirtschaftlich noch passen, dann wäre das ein ganz ein wichtiger Schritt, weil die jetzt bekannten Technologien, die es gibt, ist vielleicht bekannt HBI oder DRI, die basieren auf der Verwendung von hochwertigen Eisenerzpellets, so Kügelchen, und die Versorgung, wenn alle jetzt diesen technologischen Pfad beschreiten, der Wettbewerb meine ich, dann wird das ein knappes Gut. Und wenn es hier gelingen könnte, auf Basis eines nicht so hochqualitativen Erzes, ein Feinerz, dasselbe Ergebnis zu erreichen, dann wäre das ein Riesenvorteil in der Stahlerzeugung. Und in diese Richtung geht dieser Prozess. Da haben wir schon im kleinen Maßstab in Donnerwitz in den letzten Jahren gezeigt, dass das wirklich ein Mini-Thema gewesen, dass das chemisch funktioniert. Und dieser Schritt, ich möchte es gar nicht Forschungsanlage nennen, sondern eine Demonstrationsanlage, sieht man irgendwo auch schon an den Kosten. Wenn es hier gelingt, in den nächsten Jahren nachzuweisen, dass diese neue Technologie hier einen Durchbruch oder Breakthrough, darum nennt man es ja auch so, diese Technologie ermöglichen könnte, dann wäre das eine ganz große Sache und wäre eine mögliche Variante, ein Szenario, den letzten Hochofen in Linz dann ablösen zu können. Das machen wir nicht alleine, weil es sehr komplex ist. Da gibt es verschiedene Industriepartner, die uns hier unterstützen. Allen voran der Anlagenbauer Primetals hier am Standort, die die Technologie hier auch ingenieren und auch liefern werden. Und auch Rio Tinto als Partner. Und mit diesem Dreiergespann wollen wir in den nächsten Jahren hier diese neue Technologie auf die Beine stellen.
Mhm. Also ein wirkliches Großprojekt. Ich frage mich dann auch, wie passt denn dieses Großprojekt in den Stufenplan des Green Tech Steel hinein?
Ja, ich habe es kurz angedeutet, so die ersten Schritte. Ein Elektroofen löst einen Hochofen ab, das Gleiche dann nochmal. Und im letzten Schritt gibt es verschiedene Varianten. Da haben wir noch etwas Zeit, das wird nach 2035 frühestens dann passieren. Und diese Zeit nutzen wir, um den letzten Schritt wirklich richtig beurteilen zu können, wenn man die Rahmenbedingungen genauer kennt, wenn man die Möglichkeiten auf den Rohstoffmärkten genauer kennt, hier den dritten Schritt jetzt schon so zu entwickeln, um ihn entscheidungsfähig zu machen. Und was natürlich hier eine Riesensache wäre, wenn diese neue Technologie als Produkt, ein roheisenähnliches Produkt ergeben würde, das dann wieder in einen Elektroofen oder ein anderes Schmelzaggregat kommen würde, dann hat das ein Potenzial dafür, wieder so wie das LD-Verfahren, eine Revolution eigentlich in der Technik und Technologie sein zu können.
Also da wird wirklich ganz groß gedacht.
Ja, schon. Ja.
Jetzt haben wir mit HyPhosMelt ja wirklich einen Blick in die Zukunft, aber die Voestalpine hat ja schon sehr früh begonnen, zukunftsorientiert zu arbeiten und mit Wasserstoff zu arbeiten. Ich sage nur Stichwort Age to Future. Und jetzt gibt's ja Age to Future Follow-up. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, wir haben bei Age to Future sehr frühzeitig begonnen, hier selber auszutesten, was eine Wasserstoffelektrolyse leisten kann. Da ging es uns darum, wie gut entwickelt sich die Performance über die Zeit, wie gut ist ein Ansprechverhalten, in kurzer Zeit die Produktion hochzufahren, runterzufahren. Da wollten wir verstehen, wie flexibel kann man so eine Elektrolyse in eine Produktion integrieren. Ich würde sagen, das Ergebnis hier ist ein Volltreffer. Wir haben alle gewünschten Ergebnisse auch tatsächlich erzielen können und wissen jetzt, wie das funktioniert und haben schon einiges an Erfahrung, was diese Wasserstofferzeugung betrifft. Aber jetzt geht es darum, aus diesem Wasserstoff, den wir ja kontinuierlich erzeugen, auch ein verwendbares Produkt Wasserstoff zu machen. Da muss man dieses Gas, das entsteht, noch trocknen. Das muss man verdichten auf mehrere hundert Bar, damit das auch lagerfähig wird, dass man es in Flaschen oder andere Behälter abfüllen kann, damit man das in der Folge wieder weiter einsetzen kann für andere Zwecke. Das ist jetzt der Zweck von dem Follow-up-Produkt, wer das beobachtet, dort auch größere Container, Behälter sehen, Häuschen sehen, wo die großen Verdichter drinnen stehen. Das Ergebnis soll dann sein, Wasserstoff in gereinigtem, getrockneten Zustand bei verschiedenen Druckniveaus. Das kann dann bis 250, 500 Bar hochgehen. Und der Zweck ist dann auch, diesen Wasserstoff, der dann verfügbar ist, für unsere HyPhosMelt-Anlage zu verwenden und dort für die Direktreduktion einzusetzen.
Sie haben das jetzt wunderbar ausführlich erklärt und das sind wirklich nur zwei Projekte, nämlich Age to Future und Age to Future Follow-up, die ein ganz klares Ziel haben, nämlich Net Zero CO2 bis 2050. Wir wissen, der Weg dorthin ist ein komplexer. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?
Ja, die größten Herausforderungen ist es mit Sicherheit nicht, obwohl es schwierig genug ist, hier vorhandene, existierende Technologien in Projekten in eine reale Produktionsanlage zu übersetzen. Sprich, nicht einen Elektroofen 1 zu bauen, Elektroofen 2, sondern die große Herausforderung ist ja, Technologien, die heute noch nicht Stand der Technik sind, da spreche ich jetzt von dem HyPhosMelt als Beispiel, überhaupt zu entwickeln und eine technische Reife zu erzielen, um eine Entscheidung treffen zu können, sowas wirklich zu bauen oder eben nicht. Also die Entwicklung und eine Reifephase zu erreichen, halte ich für die größten Herausforderungen. Mhm. Und allem zugrunde liegt natürlich, wenn es nicht gelingt, das liegt jetzt aber nicht an der Voestalpine, sondern allgemein an der Entwicklung in Europa und auch global, ausreichend erneuerbare Energie zur Verfügung zu stellen, die auch die Betriebe in die Lage versetzen, das wirtschaftlich auch einzusetzen. Das wird auch noch eine Riesenherausforderung, überhaupt die Produktionskapazitäten, was jetzt Wind betrifft, Solar betrifft, andere nachhaltige Quellen, die Netze auszubauen und um diese Energie auch übertragbar zu machen in Europa. Also auch der Netzausbau in Europa ist ein Riesenthema. Wie auch, wir haben vorher das Thema Wasserstoff besprochen, auch bei Wasserstoff, da startet man ja eigentlich von Null weg, hier überhaupt die Erzeugungsquellen auf die Beine zu stellen und auch die Übertragungsnetze zu bauen, die dann den Wasserstoff auch zu den Stellen bringen, wo sie auch benötigt werden. Also eine Reihe von Herausforderungen. Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber das ist nicht mehr allzu viel Zeit und daran arbeiten wir mit dem, was wir beitragen können, schon sehr, sehr aktiv.
Vielleicht werfen wir wirklich dann noch einen großen Blick in die Zukunft. Sie haben jetzt eh schon einiges ausgeführt. Werfen wir vielleicht wirklich noch einen ganz großen Blick in die Zukunft, so einen allgemeinen. Was meinen Sie denn, wie sieht denn die Stahlproduktion der Zukunft aus? Eine wirklich große Frage.
Naja, die Stahlproduktion der Zukunft wird sich sehr nahe an unserem Plan entwickeln, denke ich. Also es wird sicher so sein, dass die Stahlproduktion der Zukunft von Elektroöfen geprägt wird. Also es werden Elektroöfen entstehen. Es werden dort andere Rohstoffe eingesetzt. Es wird Schrott eine viel größere Bedeutung erlangen, als Schrott jetzt schon an Bedeutung hat. Es wird das Thema Kreislaufwirtschaft noch weiter an Bedeutung gewinnen, so die Ressourcen dementsprechend auch wieder zu nutzen und wieder einzusetzen, wird weiter an Bedeutung deutlich gewinnen. Es werden auch andere Technologien in den Vordergrund treten. Es war ja in vielen Ländern Europas, in Österreich ist es heute noch der Fall, auch Carbon Capture and Storage als Beispiel verboten. Hier hat man gehört, jetzt gerade bei der Regierungsklausur, die war, das wird schon einige Jahre geplant, aber tatsächlich, jetzt wurde es auch kommuniziert, das Verbot aufgehoben werden soll. Es werden auch für Prozesse, wo eben CO2 nicht vermeidbar ist, Kalkbrennen ist so ein Beispiel, wird es erforderlich sein, das CO2 abzuscheiden und zu speichern oder zu nutzen für Treibstoffe oder andere Themen. Das wird auch eine Riesenrolle spielen. Und ganz drüber steht natürlich, das ist alles technisch möglich, kann ich mir gut vorstellen, dass das aber auch noch uns in die Lage versetzt, eine wettbewerbsfähige Stahlproduktion hier zu erhalten in Europa. Da sehe ich die Voestalpine ganz vorne mit dabei. Wenn das jemandem gelingt, dann gelingt das uns, und da bin ich sehr positiv, dass wir in den nächsten 1, 2, 3 Dekaden werden wir das erleben, dass sich die Stahlproduktion auch zum Teil mit Wasserstoff, ob das in Österreich sein wird, wird die Frage sein, aber auf Basis von Wasserstoff, Schrott, Strom wird es eine deutliche Transformation dieser Stahlerzeugungskapazitäten in Europa, und ich bin überzeugt, nicht nur in Europa, es werden die anderen auch folgen, wird es woanders auch der Fall sein, dass es in dieser Form eine Transformation gibt, und das wird in puncto CO2 eine ganz andere Stahlproduktion sein, wie wir die heute kennen.
Ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Diplom-Ingenieur-Zeitschik, für diese wirklich hochspannenden Ausführungen. Sie haben das wirklich ausgezeichnet erklärt, auch für Laien wie mich. Es ist ein wirklich hochkomplexes Thema und Sie haben das wirklich ganz spannend und gut verständlich erklärt. Was wir gehört haben, ist, Wasserstoff ist kein Allheilmittel, aber es ist ein Hoffnungsträger. Und mit Projekten wie HyFOS Melt und Age to Future zeigt die Voestalpine, dass Klimaschutz und Industrie kein Widerspruch sein muss. Und das ist doch eine gute Botschaft. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Ich darf jetzt nun für Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die drei wichtigsten Learnings aus unserem heutigen Gespräch zusammenfassen. Die Voestalpine ist eines der forschungsintensivsten Unternehmen Österreichs und eines der ambitioniertesten, wenn es um grüne Transformation geht. Wasserstoff ist eines der zentralen Werkzeuge für die Zukunft. Die Voestalpine plant den Einsatz von grünem Wasserstoff in der Stahlherstellung sukzessive zu erhöhen, um so bis 2050 CO2-neutral Stahl zu erzeugen. Der Weg zu Net Zero CO2 ist allerdings herausfordernd. Die Voestalpine hat dazu bereits zukunftsweisende Forschungsprojekte wie HyFOS Melt laufen. Das war Folge 31 von My Podcast. Die nächste Episode widmet sich den weiblichen Führungskräften im Voestalpine-Konzern. Mit Carola Richter, Vorstandsmitglied und Leiterin der Metal Forming Division, Pauline Seidermann, CFO der Steel Division, Nadja Jungwirth, CSO der Voestalpine Rail Technology und Voestalpine CEO Herbert Eibensteiner dürfen wir zu diesem Thema wieder eine wirklich hochkarätige Runde vor dem Podcast-Mikrofon begrüßen. Falls Sie noch kein Abonnent sind, folgen Sie unserem Podcast auf der Plattform, wo Sie gerade zuhören. Sollte das Spotify sein, gerne die Glocke aktivieren. Dann bekommen Sie monatlich eine Erinnerung, wenn es eine neue Folge gibt.
Voestalpine, one step ahead.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.